alles steht Kopf. Kennst du den Pokal, die den Siegermannschaft der Fußball-WM gewinnt? Also das ist das Bild von dem alten Pokal, denn den Pokal, den wir heute haben, gibt es nur seit den 70er Jahren. Diesen Pokal mit dem großen Ball aus Gold. Könnt ihr euch erinnern, ne? Deutschland hat es in Brasilien letztes Mal gewonnen. Aber dieses Pokal hier hieß dann Jules Rimet Pokal und war der Pokal seit der ersten WM in 1930. Und die FIFA hat entschieden zur Zeit, dass die erste Mannschaft, die die WM dreimal gewinnt, würde diesen Pokal für immer haben. Und das hat Brasilien geschafft mit der WM 1970. Aber warum erzähle ich das? Weil dieses Pokal, Jules Rimet, es hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Denn in 1938 hat Italien die WM gewonnen und hatte so den Recht, diesen Pokal zu behalten bis die nächste WM. Was geschah? Zweiter Weltkrieg und das nächste WM wurde dann verlängert. Und der Pokal war in einer Bank aufbewahrt in Italien. Aber der FIFA-Vizepräsident, er hieß dann Ottorino Barassi, und er hatte Angst, er fürchtete, dass die Nazis diesen Pokal auch an sich reißen würden, so wie andere Kunstwerke in anderen eroberten Ländern. Und so nahm er dieses Pokal heimlich von der Bank und hat es in seinem Haus in einen Schuhkarton unter seinem Bett versteckt, bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da wurde es aufbewahrt. Ein großer Schatz versteckt in einem völlig unerwarteten Ort. Eine zweite Geschichte jetzt. Wir waren vor 3 Jahren mitten in der Corona-Pandemie. Und hier in der CGM, ich war noch zur Zeit kein Mitglied, aber ich habe das auch durch YouTube gesehen, da war zu Weihnachten 2020, hat das CGM-Technikteam zusammen mit der Kinderkirche ein sehr, sehr cooles Weihnachtsvideo gedreht, wo es ging um Weihnachten durch die Perspektive der Engel. Und also der Schritt war großartig, die Kinder spielten sehr niedlich, aber was ich mich danach noch immer wieder erinnern konnte, war einen Satz, das einen Engel immer wieder gesagt hat. Und das gucken wir uns mal, was Engel Tobi uns zu sagen hat.
Genial, das werden Sie nie erwarten.
Genial, das werden Sie nicht erwarten.
Genial, das werden Sie nie erwarten. Genial, das werden Sie nie erwarten.
Warum hat Engel Tobi das gesagt? Denn da war es ein anderer Engel, Engel Jenny. Und jedes Mal, dass Engel Jenny erklärt hat, was Gottes Plan war, war es total unerwartet, was Gottes Plan war. Also sie sagt, Gottes Plan ist auf die Erde, er will auf die Erde angreifen. Genial, aber er will nur einen Mensch schicken. Und die anderen Engel sind alle so, wow, nur einen. Genial, das werden sie nie erwarten. Und ja, es wird ein kleines Baby sein. Und er wird in einen Stall geboren von einem Bauermädchen und so. Und jedes Mal sagt er, das ist genial, denn das werden sie nie erwarten. Und es ist so wie diese erste Geschichte, einen großen Schatz versteckt in einem völlig unerwarteten Ort, ist auch Gottes Plan, ist einfach ganz anders. Das hätte man nie erwartet. Es sieht so aus, wenn wir jetzt zu Jesus kommen, dass es alles steht Kopf, dass es alles anders ist als erwartet. Und dieser Jesus, er wurde dann erwachsen und als er 30 Jahre alt war, da begann er seinen Auftrag und offenbarte, er sei den Sohn Gottes, er sei der Messias, der Christus, der gekommen war, um für die Menschheit zu sterben. Und bevor dieses Ereignis in Ostern, lehrte er auch seine Jünger und die ganze Menschheit, die Art zu leben, die Gott gefällt. Und die Art zu leben, die Gott gefällt, ist so wie einen wertvollen Pokal, der versteckt ist in einem unerwarteten Ort, oder die Art zu leben, die Gott gefällt, ist so wie, wenn der Engel Tobi sehen würde, würde er immer sagen, genial, wenn er Jesus hört. Das würden die Menschen nie erwarten. Und Das lesen wir uns heute, was dieses Plan ist, was diese Art zu leben ist. Das ist die Bergpredigt. Sie steht in Matthäus Kapitel 5 und den Text fängt so an, ab dem Vers 1. Aber als er aber das Volk sah, also Jesus, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Hier sind sehr viele, wenn Jesus hier gerade mit seiner Rede anfängt, sind sehr viele Parallele zu das alte Gesetz, die alte Art zu leben, die Gott Mose gegeben hat. Denn Mose ist auch oben auf einen Berg gegangen, das Volk war unten. Und wenn Mose da oben ist, gibt Gott ihm die 10 Gebote und das ganze Gesetz, also die 630 Gebote. Und jetzt kommt Jesus oben auf einen Berg, seine Jünger mit ihm, das Volk ist ein bisschen unter. Und er wird jetzt diese neue Gesetze bringen, die nicht so Gesetze sind, aber eine neue Art zu leben, die noch größer, noch wunderbarer, noch edler sind als die Gebote Mose. Und zu jedem Satz, Jesus bringt hier nicht die 10 Gebote, sondern 8 Sätze, die völlig anders sind als erwartet. Und bei der Luther-Übersetzung beginnen sie immer mit selig sind und dann kommt die Seligpreisungen. Oder bei Hoffnung für alle, eine neue moderne Bibelübersetzung, sagt es glücklich sind. Was eigentlich in die Originalsprache auf Griechisch stand, ist das Wort Makarios. Und die Bedeutung von diesem Wort ist etwas noch tiefer als selig oder glücklich. Ich versuche es zu erklären. Es ist so, man könnte es übersetzen mit über alle Maßen gesegnet oder glücklich oder wohlhabend, beneidenswert. Wenn ihr sagt, beneidenswert sind diese Menschen, wir werden gleich sehen, was für Menschen sind. Die Originalsprache des Neuen Testaments war dann Griechisch und für die Altgriechen, wenn sie sagten Makarios, sie meinten oft an ihre Götter, denn die Götter waren beneidenswert, denn die Götter mussten nicht arbeiten und die Menschen hier unten mussten arbeiten. Deswegen, sie wollten sein, so wie die Götter und die Götter waren Makarios. Deswegen, wenn Gott sagt so, was Gott da meint, ist, wenn er die Seligpreisungen sagt, ist, dass ein Mensch, dessen Leben beneidend wird, weil er von Gott in seinen wohltätigen Plänen privilegiert wird. Also du bist von Gott sehr gesegnet, wenn. Also ich habe diese kurze Einführung zum Wort gemacht, damit wir verstehen, wie groß und was Jesus gerade meint, wenn er sagt, selig sind. Und was sagte Jesus dann? Was sind diese 8 Seligpreisungen? Die erste sagte Jesus so: Selig seid ihr Reichen, denn das Reich Gottes ist euer. Klar hat Jesus das nicht gesagt, denn es steht alles Kopf. Das wäre, was ein normaler Mensch denken würde. Beneidenswert sind die Reichen. Beneidenswert sind diejenigen, die alles haben, die sehr viel in Überfluss haben. Aber Jesus sagt nein. Jesus sagte, selig sind, also beneidenswert, über alle Massen gesegnet, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Ich stelle mir vor, ein Zuhörer, das Problem fängt schon mit dem ersten Satz. Da hat man schon, kann man nicht eindeutig zustimmen. Also was meint Jesus? Wieso ist derjenige gesegnet, der arm ist und nicht derjenige, der reich ist? Wieso gehört das Reich Gottes dem Armen im Geist und nicht denen, die alles haben? Ich stelle mir vor, wenn Engel Tobi diese Szene sehen würde aus der Himmelsperspektive und er kennt schon die Zukunft, dann sagt er einfach, genial, das würden sie nie erwarten. Es scheint, dass die Botschaft Jesu auf den Kopf gestellt wurde. Aber was ist gerade der Vorteil der Armen gegenüber den Reichen? Also der Vorteil ist, dass die Armen wissen, dass sie Hilfe brauchen, oder sind offen, um Hilfe zu bekommen, während die Reichen durch ihren Reichtum ganz leicht geblendet sein können. Sie können blind sein für ihren erbärmlichen Zustand. Denn jeder Mensch ist vor Gott gleich und braucht Gott dringend, egal wie viel man auf dieser Erde hat. Deswegen, wenn man viel Besitz und Geld und einen guten Job und Anerkennung und Diplomen und Eigentum hat, kann es uns desto leichter vergessen wir, dass wir genauso sind wie alle anderen Menschen und Gott genauso dringend brauchen, so wie Wasser, so wie Luft, so wie jeder andere Mensch. Und der Text sagt hier in Matthäus Evangelium, geistlich arm, während das gleiche Text in Lukas Evangelium nur arm sagt. Selig sind die Armen. Also vielleicht sagte Jesus auf den Berg nur die Armen und Matthäus fügt hinzu, welche Art von Armut Jesus meinte. Oder Jesus sagte echt geistlich arm und Lukas hat es einfach zusammengefasst. Auf jeden Fall gilt das so wie für materielle Armut als auch für geistliche Armut. Wenn wir anerkennen, ich habe nicht genug geistliches Reichtum, ich habe nicht genug, dass ich vor Gott kommen kann. Diese Anerkennung, die wir Hilfe brauchen und die wir von uns selbst nicht genug sind, ist ein großer Schatz, den Jesus gerade uns hier beibringt. In der Antike, und leider heute passiert das auch oft noch, glaubten viele Menschen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Geld und Segen gab. Also wenn jemand viel Geld hat, heißt das automatisch, dieser Mensch wurde von Gott gesegnet. Je mehr Geld, mehr Segen. Und Jesus sagt das Gegenteil, er stellt alles auf den Kopf. Er sagt, eigentlich im Reich Gottes haben die Armen einen großen Vorteil, denn sie wissen um ihre Schwäche und sind bereit, um Hilfe zu schreien, während es für die Reichen viel schwieriger ist, ihren Zustand zu erkennen. Jesus selbst sagte in einer anderen Situation, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Wenn ich das lese, es bringt mir zum Nachdenken. Was sind meine Werte und wie ich andere beurteile? Will ich um jeden Preis reich werden oder bin ich damit zufrieden, genug zu haben und um dem Nächsten zu helfen? Sehe ich meinen Nächsten und beurteile ihn, wenn er arm ist, vielleicht als faul oder als von Gott verfluchtet, oder sehe ich ihn als einen gottgesegneten Mensch, den ich auch segnen kann? Auf jeden Fall, Jesus geht weiter mit seinem zweiten Makarios-Satz, zweite Seligpreisung, zweiter Satz, den er sagt, diese Art von Menschen sind über alle Maßen gesegnet und beneidenswert. Und er sagte so, selig sind, die sich immer wohlfühlen und das Leben genießen. Könnte man denken, aber nein, Jesus stellt alles Kopf. Er sagte, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wie kann es sein, dass beneidenswert ist gerade der Mensch, der leidet und nicht der Mensch, der sich freut und glücklich fühlt? Ich glaube, das ist das gleiche Prinzip wie beim ersten. Wenn man leidet, merkt man viel, ist es notwendiger, sich an Gott zu wenden. Wird uns bewusster, wie wir unseren Zustand und wie dringend wir Gott brauchen. In die ganze Seligpreisung passiert es sehr oft, dass Jesus zu den Weisheitsbüchern des Alten Testaments geht. Und hier ist es auch so, es ist ganz ähnlich mit einem Gedanken aus Predigerbuch, in dem der König Salomo schreibt, geh lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Denn im Trauerhaus wird man daran erinnert, dass der Tod auf jeden Mensch wartet. Wer noch lebt, sollte sich dies zu Herzen nehmen. Kummer ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Es klingt ganz pessimistisch so aus, aber der Kernpunkt ist, dass der Prediger will und der Autor hier will uns bringen zu dem Punkt, zu sagen, wir alle brauchen Gott dringend. Und in einem so einen Umstand mit Leiden ist es einfach, das zu erkennen. Das Leiden auf der Erde hat die Kraft, uns zu Gottes Trost zu führen. Oft nicht zu allen Antworten des Leides, aber zum Trost in der Gegenwart Gottes. Und das bringt mich wieder zu denken über Werte und Beurteilung. Wie verhalte ich mich gegenüber Menschen, die leiden? Also ich soll sie nicht verurteilen, aber ich kann mich ihnen anschließen. Wie die Bibel sagt, dass wir lernen sollten, mit denen zu weinen, der weint, und mit denen zu freuen, der sich freut. So wie dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wenn man zusammen, wenn man Gemeinschaft hat, ist es viel einfacher auch, durchs Leiden zu gehen, durch Schmerz. Oft kann ich nicht Antworten geben für andere Menschen, aber ich kann meine Gesellschaft anbieten. Und das ist den großen Schatz. Also wieder sehen wir einen großen Schatz, den Jesus bringt, der ein völlig unerwartet ist. Hätte man nie erwartet, dass das Segen gerade auch im Leid steht. Jesus geht weiter mit der Seligpreisung Nummer 3. Selig sind alle, die Starken und die unermüdlich arbeiten, denn sie werden die Erde besitzen. So würde man denken, aber Jesus stellt alles Kopf. Er sagt eigentlich, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Also die erwartete Botschaft wäre etwas wie no pain, no gain. Also ohne Leistung kein Erfolg. Willst du die Erde besitzen, dann musst du dafür kämpfen, hart arbeiten. Oft die Erde in Besitz zu nehmen, oft passiert das durch Krieg durch Politik, oft auch durch Machtmissbrauch, durch Manipulation. Aber niemand käme auf die Idee, dass durch Sanftmut die Erde in Besitz, dass die Sanftmütigen die Erde, das Erdreich besitzen. Ja. Das würde der Engel Tobi wieder sagen. Genial, das würden sie nie erwarten. Der Jesusweg ist anders, höher als der menschliche Verstand. Wie Sarah schon in die Einführung sagte, bei Jesusreich sind die Kleinen groß, die Letzte sind die Ersten, die Schwache sind stark und der Schatz steht dort versteckt, wo niemand es erwartet hätte. Jesus kommt mit diesem Satz zurück zu den Weisheitsbüchern des Alten Testaments. Psalm 37 sagt genau das. Wer Böses tut, den wird Gott ausrotten. Wer jedoch auf dem Herr hofft, wird das Land besitzen. Doch die auf Frieden bedacht sind, werden das Land besitzen. Und die Botschaft ist wieder dieselbe wie die anderen. Wenn ich sanftmütig bin, was heißt es in der Praxis? Ist zu erkennen, dass ohne Gott der Kampf nicht zu gewinnen ist. Dass die Kraft gerade nicht in meine Waffen oder meine Strategien steht, sondern ist von Gott abhängig. Und ich kann sanftmütig sein, ich kann bei Gott ausruhen. Ich tue meinen Teil und danach kann ich ausruhen, denn ich weiß, dass Gott ist derjenige, der am Ende entscheidet. Wenn ich immer versuche, alles auf meine Kraft machen, kann ich auch oft blind sein für meine Situation und wie dringend wir alle Gott brauchen und wie wir alle von Gott abhängig sind. Jesus führt weiter seine Seligpreisungen, also über alle Massen gesegnet und beneidenswert sind, die lernen, der Ungerechtigkeit dieser Welt keine Beachtung mehr zu schenken, denn die Welt wird sich nie ändern. Könnte man denken, aber Jesus stellt alles Kopf. Er sagt eigentlich, ich habe nämlich schon zwei Sätze zusammen, die ähnlich sind. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also eine sehr verbreitete Haltung gegenüber dieser Ungerechtigkeit, die wir in der Welt sehen, Krieg und Gräueltäten und Ungerechtigkeiten überall, ist einfach abzuschalten. Ich will einfach nicht mehr wissen, weil ich kann sowieso nichts ändern. Menschen tun das auch, um sich selbst zu schützen, denn oft im Kontakt zu bleiben mit dieser starken Ungerechtigkeit tut auch nicht immer gut. Ich habe mich auch oft schon in so einer Situation gefunden, wo ich einfach sage, ich schalte ab, ich will es nicht mehr wissen. Aber was Gott sagt, ist gerade das Gegenteil. Und wieder denke ich, ja, ich würde es nie erwarten, dass den beneidenswerten, gerade die Menschen, die sich auf den Weg machen und versuchen es, auch wenn es scheint, dass es unmöglich ist. Der große Schatz hier ist wie auch bei allen anderen Seligpreisungen, weil derjenige, der versucht, nach Gerechtigkeit zu kämpfen oder nach Frieden, er wird gleich merken, dass ohne Gott es unmöglich ist. Jesus selbst ist der Friedensfürst und die Bibel sagt, dass wenn Jesus wiederkommt, wird er die Gerechtigkeit auf Erde bringen. Deshalb, wenn wir uns darauf einstellen, wird uns bewusst für unsere Situation und wie dringend wir eigentlich Gott brauchen und wie das nur durch Jesus möglich ist. Der nächste Satz ist so: Sei egoistisch und voller Habgier, denn nur so wirst du wachsen. Wenn man durch die Reiche dieser Welt das betrachten würde, vielleicht, aber durch Jesus, er sagt, nee, über alle Massen gesegnet und beneidenswert sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Was versteht man unter Barmherzigkeit? Es heißt, sein Herz zu öffnen und die Not anderer Menschen wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. Also die Meinung der Reichen dieser Welt, der Reich dieser Welt würde sagen etwas wie, wenn jemand in Schwierigkeiten ist, ist das jetzt genau deine Chance, um zu gewinnen. Wenn jemand gerade schwach ist, ist es deine Chance zu siegen. Denn wir müssen, die Strategie besteht darin, die Schwäche deiner Feinde zu kennen und sie dort anzugreifen. Und Jesus sagt, nein, nimm einen anderen Weg. Ein Schatz ist drinnen im Schuhkarton unter einem Bett. Es ist den Weg, den niemand erwartet hätte. Sei barmherzig, auch mit den Feinden, auch wenn jemand, besonders wenn jemand schwach ist, wenn jemand Hilfe braucht, dann sei barmherzig mit dieser Person. Versuche dich nicht durchzusetzen, sondern sei offen und hilfe diese Person. Sei barmherzig. Warum? Der Prinzip ist wie bei allen anderen. Wir merken, indem wir Barmherzigkeit für andere zeigen, wie wir eigentlich barmherzig, wie wir abhängig von Gottes Barmherzigkeit sind. Und wenn wir nicht Gottes Barmherzigkeit hätten, was wäre von uns im Zustand? Hätten wir keine Chance auf ein besseres Leben, auf ein ewiges Leben bei Gott in der Ewigkeit. Wir sind Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Und das ist genial, wie Jesus uns bringt durch einen völlig unerwarteten Weg. Der nächste Satz, da sagte Jesus, selig sind die, die Wissen besitzen, denn durch ihr großes Wissen werden sie Gott sehen. Nein, Jesus hat es nicht gesagt. Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagte, selig sind, die reines Herz sind, denn sie werden Gott schauen. Und bei reines Herz nimmt Jesus wieder einen Zitat aus dem Psalmen, denn es steht im Psalm 73, Gott ist gut zu allem, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Falle gekommen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich in der Hand. Was der Psalmist schreibt, er hat irgendwann verstanden, durch sein reines Herz zu sagen, dass er alleine nicht schafft. Es ist nicht durch die Kraft seines Herzes, die er irgendwie Gottes Gunst und Gnade verdient. Wenn ich alles alleine schaffen würde, würde ich eigentlich in die Irre gehen. Und ein reines Herz bringt mich hier, um zu anerkennen, wie abhängig ich von Gott bin. Das gleiche Prinzip wie alle anderen Seligpreisungen, die Makarios-Sätze. Wir sind Gott 100% abhängig. Und das soll uns bewusst sein durch Jesus' Lehre. Und so kommen wir zu Jesus' letztes Seligpreisung. Und da sagte Jesus, selig sind die, die lernen, sich geschickt der Welt und ihre Vorbilder anzupassen, denn ihnen gehört dann auch das Himmelreich. Nein, das hat Jesus nicht gesagt, aber er sagte etwas genial und völlig unerwartet. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wie kann es sein, dass Verfolgung ein Segen ist? Oder dass jemand, der verfolgt ist, gerade diese Person beneidenswert ist? Und wieder zurück zu den Psalmen, die uns eine, auch eine Antwort geben und uns Klarheit zum Text bringen. Da in Psalm 15 steht: Herr, wer darf in deinem Heiligtum kommen und da zu Hause sein? Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Also da im Psalm steht das von Nachteile, Jesus spricht von Verfolgung, aber die Idee ist die gleiche, um treu zu bleiben, auch wenn wir gegen die Strömung gehen müssen. Und auch wenn es gerade was passiert, die uns gerade nicht gut vor unseren Augen steht, werden wir weiter treu bleiben. Denn das Leiden um Jesu Willen ist eigentlich ein Sieg. Die Botschaft der Seligpreisung, wie ich schon erwähnt habe, ist immer dieselbe. Alle wollen uns bewusst machen, dass wir Jesus dringend in unserem Leben brauchen. Und der einfachste Weg, dass es uns bewusst ist, das zu erkennen, ist, wenn wir dieses Leben leben, das gerade auf dem Kopf steht. Ein Leben nach den Werten des Reich Gottes und nicht nach der Reiche dieser Welt. Wenn das, was die Reiche dieser Welt normal ist, also das Streben nach Macht, Geld, Ruhm, Vergnügen, Befriedigung, lädt uns Jesus ein, einen völlig anderen Weg zu nehmen, völlig unerwartet. Aber dort ist ein Schatz versteckt. Dort ist dieser Weg, der genial ist und wo wir eigentlich Jesus finden werden. Das hilft uns, bewusster zu werden, wie dringend wir Gott brauchen. Und das ist das größte Schatz, den wir finden können. Und das ist etwas, das genial ist und passiert auf eine Art und Weise, die niemand erwartet hätte. Und das ist eine meine Ermutigung für uns auch, dass wir durch den Weg Jesus gehen, den Weg der dieser Seligpreisung, der Makarios-Weg, auch wenn es völlig, uns zu völlig unerwartete Wege führt. Amen. Ich möchte gerne mit einem Gebet diese Predigt beschließen und danach wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen. Und wir können schon gerne aufstehen. Jesus, ich bin dir so dankbar für dein Wort, besonders für die Seligpreisungen, um zu wissen, dass über alle Maßen gesegnet und sogar so beneidenswert sind wir, wenn wir auf deinen Weg gehen, Jesus, und der ist völlig unerwartet. Jesus, gib uns, schenk uns Kraft, schenk uns die Kraft, deinen Heiligen Geist, Mut und Liebe, um mit aller unserer Kraft, aller unsere Energie durch deinen Weg zu gehen, Jesus. Hilf uns zu erkennen, dass wir dringend um deine Hilfe, um deine Gegenwart, dass wir dringend Jesus Christus in unserem Leben brauchen. In Jesu Namen. Amen.